Dresden, Magdeburg, Dresden, Rostock, da ist schon ordentlich Feuer und ordentlich Dampf drunter, ja, oder Dresden, Aue, ja, also ich glaube, Dresden muss man immer nennen, weil diese Fankultur, was die Jungs dort sich einfallen lassen, das ist einfach unglaublich geil.
Das waren immer besondere Spiele, also mit Magdeburg gegen Halle oder dann halt auch gegen Dynamo oder gegen Hansa, da hast du das gemerkt, das ist immer irgendwie was Besonderes gewesen.
Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden, das war halt echt immer, da wusstest du, da knallt's heute.
Aber für mich ein Derby ist wirklich so, wenn es richtig knistert in der Stadt, das ist für mich ein echtes Ostderby.
Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
Da sind wir wieder und es heißt herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niki Tacker. Mein Name ist Sebastian König, an meiner Seite ist wie immer Robert Hofmann und trotz Länderspielpause, Robi, waren wir höchst aktiv, richtig?
Wir waren beide absolut höchst aktiv. Ich, bei dir kann ich es nicht hundertprozentig beurteilen, aber ich habe auf jeden Fall mal wieder ein paar Reisekilometern in den Knochen.
Ich war auch aktiv, also ich habe bestimmt 60 Minuten des ersten Deutschlandspiels geschafft. Dann hat mich die Couch dahin gerafft, obwohl es ja eine beeindruckende Leistung der von Julian Nagelsmann war und gefühlt wir schon wieder jetzt näher dran sind am EM-Finale als je zuvor. Auch das ist natürlich die deutsche Fußballwelt. Wo warst du genau, Robi?
Ja, ich kann zu dem Thema Sekundentore ein bisschen was beitragen. Manchmal sind die Dinge ja irgendwie nah beieinander und zwar war ich am Freitag in San Marino. Und San Marino, gut, kennt man, die kriegen in der Regel in jedem Länderspiel ordentlich Schüttung. Und die feiern sich aber richtig, richtig derbe, weil ihnen vor ungefähr 30 Jahren ist es ihnen gelungen, gegen England nach 8,3 Sekunden ein Tor zu erzielen. So, dann haben sie danach auch noch Monsterschüttungen bekommen, haben noch 7 oder 9 oder sowas bekommen. Und lustigerweise, der kleine Fanshop in San Marino hat, da konntest du ein T-Shirt kaufen, 30 Jahre 8,3 Sekunden. So, das war der Freitag. Und Samstagabend wiederum, ich den nächsten Länderpunkt eingesammelt und war beim Länderspiel Slowakei gegen Österreich in Bratislava. Ehrlicherweise, wenn du ein Ausland-Länderspiel guckst, weißt du immer nicht so ganz, was dich erwartet. Ich dachte, ey, die Ösis, wie wir am eigenen Leib erfahren haben, ja ganz gut drauf unter Ralf Rangnick. Slowakei inzwischen auch das eine oder andere bekannte Gesicht. Beide für die EM qualifiziert. Dachte, wird super. War absoluter Scheißdreck. Also 41% Stadionauslastung in Bratislava hatte ich irgendwie mehr erwartet. Aber es war da dieses Tor vom Kollegen Baumgartlinger nach 7 Sekunden. Und ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Und dann hier, wo sind die Freddy Tappes dieser Welt? Ich habe bei Twitter geguckt, hab gesagt, das muss doch das schnellste Tor aller Zeiten gewesen sein und so weiter. Hat sich dann später ja auch rausgestellt. Und das dann am Abend, 2 Stunden später, in einer Kneipe in Bratislava und wir gucken Frankreich gegen Deutschland und da klingelt es schon wieder nach 8 Sekunden. Hab ich gedacht, was ist denn hier eigentlich los? Das war meine kleine Randanekdote vom Wochenende. Also das scheint irgendwie ein Trend zu sein.
Es wird dann immer gesagt, so eine Geschichten schreibt nur der Fußball. Aber der Spruch existiert vermutlich auch in anderen Sportarten, nur wir sind halt nur im Fußball unterwegs.
Wahrscheinlich ist es so. Und natürlich, es gibt auch andere Sportarten, wo das Ganze dann in der Regel einfach ein bisschen schneller abläuft, logischerweise. Aber es kommt ja nicht von ungefähr, dass das jetzt Rekorde waren und dass es im Fußball bis heute eine absolute Ausnahme ist, dass innerhalb der ersten 10 Sekunden überhaupt ein Tor fällt.
Ja, absolut. Und ich glaube, es ist auch ganz witzig dann in der Nachbetrachtung, dass jetzt wird jetzt dann über den Anstoßtrick der Deutschen geredet. Und klar war das ein Ablauf, den sie irgendwie einstudiert haben und sowas. Aber am Ende der Aktion steht ja einfach ein Schuss von Florian Wirtz, der Weltklasse ist, aus 20 Metern. Also da sage ich mal, egal was vorher war, das ist das Entscheidende am Tor gewesen. Aber geile Parallele, Robi. Absolut
Mir fällt gerade ein, Herr Baumgartlinger gesagt. War natürlich nicht Baumgartlinger, sondern Baumgartner. Aber ey, Baumgartner, wenn die also ähnlich heißen, ihr wisst schon, wen ich meine.
Wir wissen, wen du meinst. Und ich habe noch an den Typen von Red Bull gedacht, der aus dem All gesprungen ist.
Ja, der ist Felix Baumgartner.
Genau. Ja, und diese Geschichten, um die wir uns heute kümmern wollen, die schreibt nicht nur der Fußball, Robi. Es gibt nachbarschaftsduelle Derbys, die gibt es wirklich fast in jeder Sportart. Und es wurde Zeit, dass wir uns genau mal darum kümmern. Und das haben wir nicht alleine gemacht, sondern mit allen Experten, die bisher bei uns im Podcast waren. Also ihr hört heute über Toni Wachsmuth, Thorsten Matuschka, Matze Heidrich, Martin Mennel. Mit denen haben wir mal so ein bisschen gesprochen. Hey, Derby, was ist vielleicht euer Lieblingsderby? Und deshalb gehen wir jetzt direkt mal rein ins Top-Thema der aktuellen Folge.
Das waren immer besondere Spiele, also mit Magdeburg gegen Halle oder dann halt auch gegen Dynamo oder gegen Hansa, da hast du das gemerkt, das ist immer irgendwie was Besonderes gewesen.
Für jeden Fußballfan sind sie das Salz in der Suppe. Nachbarschaftsduelle, traditionsreiche Begegnungen und emotionale Stadtschlachten, kurz genannt Derbys. Und gerade im Fußball-Osten haben sie eine besondere Würze. Teilweise tief aus DDR-Zeiten verwurzelte Rivalitäten und manchmal regelrechte Feindschaften, die erst nach der Wende so richtig entbrannten. Wir haben unsere bisherigen Gäste nach ihrem Klassiko im Osten gefragt und machen diese bisher unveröffentlichten Aufnahmen zu einer ganz besonderen Episode. Folge Nummer 51 von Niki Tacker. Ostderby, eine Frage der Ehre.
Ja, der legendäre Jens Hertel und der nicht viel weniger legendäre Robert Hofmann als Dosenöffner fürs Top-Thema, das kann ja nur gut werden. Und ich habe mich ganz besonders auf dieses Thema gefreut und will mal reinstarten mit einer ganz einfachen Frage, Robi. Was ist ein Derby denn für dich? Weil ich glaube, da könnten sich unsere Definitionen schon unterscheiden.
Ein Derby ist grundsätzlich dadurch definiert, dass sich zwei Mannschaften begegnen, die regional in irgendeiner Form verankert sind. Das kann auf städtischer Ebene sein, auf Bundeslandebene oder eben tatsächlich sogar noch ein bisschen weiter gefasst. Und ich glaube, dafür gibt es keine ganz, ganz strenge Definition, beziehungsweise kann man das Ganze relativ weit fassen, wobei es, glaube ich, klar ist, was heute als Derby aufgefasst wird und was vielleicht nicht. Wie siehst du es denn?
Also bei mir muss der Faktor Tradition auch immer zwingend noch dabei sein. Also für mich sind jetzt so diese neuen Sachen, die irgendwie entstehen. Ich mache es jetzt mal am Beispiel Cottbus und Babelsberg so ein bisschen. Das ist jetzt auch das Brandenburg-Derby. Und Derby, für mich ist das kein Derby, nur weil man in einem Bundesland ist, sondern die Vereine haben kaum eine gemeinsame Historie. Cottbus war früher noch in der ersten Liga, Babelsberg mal in der zweiten, aber haben sich bis jetzt auf die Zeit in der Regionalliga Nordost kaum getroffen. Also ich brauche für den Begriff Derby irgendwie noch eine lange Historie, wo es herkommt, wo es wirklich früher schon emotionale Duelle gab und wo es für die aktuellen Akteure auch was Besonderes ist, diese Derby-Geschichte dann heute weiterzuführen. Und da wollen wir jetzt mal in den kommenden Minuten auf die spannendsten Duelle raufschauen. Ich glaube, aufgrund der Aktualität müssten wir mal mit einem Derby in Thüringen starten, Robi. Das ist in Thüringen definitiv das Nonplusultra. Und wir haben dazu mal eine der bekanntesten Stimmen aus Thüringen jetzt für euch parat. Der Niki Tacker Hooligan, seit kurzer Zeit starker Mann beim ersten FC Lok Leipzig. Toni Wachsmuth und seine Definition von Ostderby.
Für mich, das Ostderby ist auch aus meiner Erfahrung und aus meiner eigenen Laufbahn, ist ganz klar Jena Erfurt, weil das ein Duell ist und eine Rivalität ist, die schon im Nachwuchsbereich für mich angefangen hat, sich über den Herrenbereich hinweggezogen hat und das immer ganz besondere Spiele waren für mich und auch jetzt in der Betrachtung als Außenstehender für mich immer einen besonderen Reiz hat. Ich hatte das Glück, sehr, sehr viele Ostderbys spielen zu dürfen, mitzuerleben als Sportdirektor, als Fan sowieso. Der Reiz eines wirklichen Derbys liegt dann daran, wenn man gefühlt schon eine Woche vor dem Spiel merkt, dass Derby ist. Das ist für mich dann wirklich Derby. Deswegen ist für mich jetzt Jena Rostock für mich jetzt kein Derby. Das ist ein Klassiker und das ist auch ein brisantes Spiel und da ist auch immer viel los und immer viel Action. Aber für mich ein Derby ist wirklich so, wenn es richtig knistert in der Stadt. Das ist für mich ein echtes Ostderby und das sind für mich auch die schönsten Spiele. Und wenn es dann so im Rahmen bleibt, dass es nicht immer unbedingt gleich mit einem Polizeieinsatz endet, sind das, glaube ich, auch für alle Beteiligten die schönsten Spiele.
Ja, unglücklicherweise blieb es alles andere als ruhig im neuen, noch nicht ganz fertigen Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es wurden Böller, Raketen aus dem Erfurter Block auf die Tribüne befördert. Es kam von Jenaer Seite dann auch wieder eine Reaktion. Spiel war ewig unterbrochen. Gefühlt haben danach die Menschen mehr über die Randale gesprochen als über den Spielausgang. Stand wieder kurz vorm Abbruch und Robi, das sind doch auch Szenen, die kein Mensch braucht, die wir aber trotzdem immer wieder oder gerade dann auch in den brisanten Ostderbys sehen.
Ja, das ist in der Tat so. Und vielleicht nutze ich mal das Beispiel des Thüringen-Derbys mal für zwei ganz grundsätzliche Statements. Also, wenn mich da in dem Zusammenhang immer bestimmte Dinge ärgern. Also für mich ganz persönlich gehört zum Beispiel Pyrotechnik genauso zu unserer außergewöhnlichen Fankultur in Deutschland und gerade auch in Ostdeutschland, wie es Fangesänge und Choreos tun. Und wir hatten ja auch jetzt erst kürzlich bei der Diskussion um die DFL-Investoren. Die herausragende Stimmung in unseren Stadien ist ja auch super Verkaufsargument unseres Fußballs überall auf der Welt. Aber, und das muss man auch so deutlich und ganz unverblümt und deutlich mal aussprechen: wer Raketen auf Tribünen schießt oder auf den Rasen schießt oder Böller wirft, der kann einfach nicht ganz sauber sein. Und das sind Straftaten und das bleiben Straftaten. Und ob das im Stadion passiert oder sonst wo, es ist eben kein rechtsfreier Raum.
Erfurts Geschäftsführer Franz Gerber forderte da im Anschluss einen grundsätzlichen Ausschluss von Gästefans. Denkbar?
Also ich mag den Franz Gerber sehr gerne. Und ich glaube, dass sowohl er als auch sein Sohn ein absoluter Gewinn für RWE sind. Aber bei dem Vorschlag muss ich ihm vehement widersprechen. Also ich verstehe, wo er herkommt, aber das kann ja definitiv nicht die Lösung sein. Also ich war jetzt inzwischen in fast 70 Ländern beim Fußball und es gibt einige Länder, wo Gästefans kaum eine Rolle spielen oder teilweise willkürlich von der Lokalpolitik ausgeschlossen werden. Für die Stimmung ist es eine absolute Katastrophe und damit verlierst du auch die Kraft von einem Derby. Also so weit darf es definitiv hier nicht kommen und ist übrigens juristisch auch gar nicht so einfach umsetzbar. Aber lass doch mal nochmal zur Bedeutung des Spiels zurückkommen und wir hören mal, was der jetzige HFC-Kapitän Jonas Niedfeld zu der Begegnung sagt, der zu Beginn seiner Karriere ja auch für RWE tätig war.
Aus meiner ersten Ostfußballerfahrung natürlich Rot-Weiß Erfurt gegen Carl Zeiss Jena hatte ich damals auch das eine oder andere Derby, wo es sehr hoch herging, auch einmal eine ganz, ganz bittere Niederlage, die uns die Fans auch nicht so leicht verzogen haben. Von daher weiß ich schon, wie viel das den Leuten bedeutet und sind schon immer Spiele, auf die man sich dann auch besonders freut.
Ja, und wir haben vor diesem Derby, wir haben bei Niki Taka darüber gesprochen, gesagt, Spiel um die goldene Ananas, weil beide irgendwie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Wir hatten sie auf 1 getippt. Ich, Erfurt, du, Jena, haben unsere Ahnungslosigkeit schonungslos hier unter Beweis gestellt. Beide haben jetzt nichts mit dem Aufstieg zu tun. RWE hat das Derby jetzt verloren. Strohhalm-Landespokal, den Jena irgendwie noch hat, den haben sie auch nicht mehr. Da sind sie ja im November in Meuselwitz schon rausgeflogen. Deswegen glaube ich schon, dass das jetzt ein ordentlicher Bummer, vor allem für die Fans von RWE sein kann. Also du kannst sagen, es gibt auch nächstes Jahr noch dieses Thüringen-Derby in der Regionalliga Nordost. Aber das hat auch schon in anderen Ligen stattgefunden und das sehe ich erstmal nicht.
Genau, du hast gesagt, es hat schon in anderen Ligen stattgefunden. Ich glaube, das ist bei dem Derby irgendwie noch was sehr Interessantes. Natürlich, und da kommt das Ganze her, es hat eine Historie und die allermeisten Spiele haben in der DDR-Oberliga stattgefunden. Aber Rot-Weiß Erfurt gegen Carl Zeiss Jena gab es auch schon in der Regionalliga Nordost natürlich. Es gab es schon in der dritten Liga, in der zweiten Bundesliga Süd, in der Regionalliga Nord. Und auch in der Regionalliga Süd, da sind wir wieder bei den wilden Blüten, die Regionalliga schon getrieben hat. Aber ich glaube, ihr werdet uns total zustimmen, dass das ein absoluter Klassiker ist im Ostfußball. Erstes Duell schon 1952. Jena hat in der Bilanz nicht nur aktuell, sondern auch insgesamt relativ deutlich noch die Nase vorn. Und ich glaube, Basti, wir freuen uns nächste Saison auf ein Derby in der Regionalliga Nordost und dann im Idealfall auch ein Derby, wo es um richtig was geht. Vielleicht wieder in puncto Aufstiegsspiele. Und weil wir ihn gerade schon mal kurz gehört haben, lass uns doch mal bei Nita bleiben und dem nächsten Bundesland-Derby. HFC gegen FCM, Hallescher FC gegen 1. FC Magdeburg. Wer gibt den Ton an in Sachsen-Anhalt?
Ja, jetzt aus aktueller Sicht natürlich HFC gegen FCM. Halle gegen Magdeburg durfte ich auch schon ein paar Mal mitspielen. Ist schon wirklich ein ganz besonderes Spiel.
Ja, Ruby, und das ist schon auch ein Duell, wo ordentlich Brisanz drauf ist. In den letzten Jahren dann auch ging es ja ab und zu dann mal darum, dem anderen auch deutlich in die Suppe zu spucken auf dem Weg nach oben oder dann im Klassenkampf. Also da ist schon ordentlich Druck drauf. Sehr, sehr spannendes Duell. Das wird auch, ja, ich sage, in den nächsten 5 Jahren wird es das Duell wieder mal geben. Wie auch immer, habe ich so ein bisschen Hoffnung. Wenn wir in die Historie schauen, auch 1960 gab es das schon in der DDR-Oberliga. Insgesamt über 80 Liga-Duelle. Also da ist ordentlich Tradition hinter. Und es geht schon so ein bisschen auch um die Vormachtstellung dann in Sachsen-Anhalt. Und da hat Magdeburg gerade klar die Nase vorn. So in die Historie geschaut, war das schon auch immer so, ne, Robi?
Ich glaube, dass der HFC sich toll entwickelt hat. Und ich glaube, dass man in Halle unglaublich dankbar ist, der Dino der dritten Liga zu sein. Wir haben es schon ganz, ganz oft hier in der Aktualität besprochen. Wir hoffen sehr, dass es auch im kommenden Jahr so bleibt. Man hat mal vor ein paar Jahren kurz oben angeknüpft und dann ist jetzt die Gegenwart aber echt Abstiegskampf. Und wenn wir über den 1. FC Magdeburg sprechen, dann müssen wir sagen, aktuell natürlich und hoffentlich nächstes Jahr auch noch Zweitligist, aber vor allem in der Historie. Insbesondere natürlich durch den Europapokalsieg 74, der vielleicht noch größere Name, nicht umsonst die selbsternannten Größten der Welt.
Ja, und es liegen auch nur 75 Kilometer Luftlinie zwischen beiden Städten, dadurch sicherlich auch nochmal eine emotionale Rivalität vorhanden. Würde ich mich auch freuen, wenn es das im Landespokal geben würde, aber ihr wisst ja, als treue Fans des Ostfußballs, als Zweitligist nimmt der 1. FC Magdeburg nicht am Landespokal in Sachsen-Anhalt teil. Wie der heißt, wisst ihr auch. Darum wollen wir uns aber später in der heutigen Folge kümmern. Lasst uns mal beim FCM bleiben und die Elbe ein wenig abwärts schwimmen. Da wären wir in Dresden angekommen und wir müssen sprechen, Robi, über den Elbklassiko. Für mich das wohl emotionalste Derby im Fußballosten der letzten 15 Jahre, aber sich da wirklich ganz genau festzulegen, fällt selbst Sky-Experten und Ostlegenden wie Thorsten Matuschka so richtig schwer.
Puh, das ist ey. Das tut man wahrscheinlich vielen anderen Vereinen auch Unrecht. Aber auf jeden Fall musst du Dynamo Dresden nennen. Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft von denen, die da immer mit dabei ist, was wenn es um Fans geht. Ja, okay, früher, Mann, DDR-Oberliga, da habe ich es ja gar nicht so mitbekommen, nicht, wie das so abging. Aber ich glaube, Dynamo Dresden, Magdeburg, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, das sind schon alles so spezielle Paarungen, ja, das muss man schon klar sagen. Ja, wenn es dann in die zweite Liga geht und dann Dresden, Magdeburg, Dresden, Rostock, da ist schon ordentlich Feuer und ordentlich Dampf drunter, ja, oder Dresden-Aue, ja, also ich glaube, Dresden muss man immer nennen, weil diese Fankultur, was die Jungs dort sich einfallen lassen, das ist einfach unglaublich geil, ja, also ich glaube, dafür werden sie auch zu Recht in ganz Deutschland gefeiert, weil das einfach irre ist, mit wie viel zigtausenden sie da mal hinfahren, also das ist echt eine schwere Antwort, da finde ich schwierig jetzt ein Spiel zu sagen, ja, also Dresden auf jeden Fall und dann sage ich, ja, gegen Magdeburg.
Dresden muss man immer nennen. Wie könnte ich es wagen, Tusche zu widersprechen? Aber hören wir doch mal, ob ein aktueller Spieler der SGD mit Hansa-Vergangenheit sich da leichter tut.
Ja gut, auf der Hand würde jetzt natürlich liegen Hansa gegen Dresden. Ich muss aber sagen, dass Magdeburg-Dresden ist auch wirklich, da geht es auch immer heiß her. Ich würde tendenziell sogar eher Magdeburg-Dresden sagen.
Kevin Ehlers tendiert zum Elbklassiko Magdeburg gegen Dresden und ich bin da ganz bei ihm. Eines der schon auch gerade geilsten Derbys. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, der Ostfußball-Klassiker, weiß ich nicht, ob es in der Historie dann auch Magdeburg gegen Dresden wäre, aber aktuell wäre es das Spiel für mich, wo ich sage, okay, da ist die meiste Brisanz drin, da ist die meiste Emotionalität. Würdest du mir zustimmen?
Ja, Stand heute hat ja Dynamo auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass es dieses Duell diese Saison nicht gibt. Aber wenn wir tatsächlich über die letzten Jahre sprechen, dann kann ich dir da durchaus beipflichten. Die aktuelle Brisanz eines Derbys hängt ja auch immer ganz, ganz viel damit zusammen, wie die aktuelle Situation der beiden Mannschaften gerade ist. Ja, du hast es ja eingangs in deiner Definition gesagt, für dich zählt ja auch eine gewisse Historie dazu, die ist ja definitiv gegeben, aber natürlich hängt es auch davon ab, wer ist hier gerade der Underdog, wer ist hier gerade der Platzhirsch und da haben sich ja die Machtverhältnisse gerade zwischen den Mannschaften in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen verschoben und die Situation, wie wir sie gerade haben, dass der FCM auch ligatechnisch vor Dynamo steht, ist ja höchst selten oder war in der Vergangenheit ja auch höchst selten und was die Derbys in der letzten Zeit aber besonders gemacht haben, war natürlich, da ging es um was, ja, also fantechnisch sticht sicherlich eine Sache heraus, die uns auch Jens Hertel hier offenbart hat. Das werden sowohl die Magdeburger Fans, aber vor allem eben auch die Dresdner Fans nicht so schnell vergessen. Die größte Blockfahne ever, die hat man ja auch nicht ganz umsonst gerade gegen Magdeburg rausgeholt. Also es war ein monatelanges, wenn nicht jahrelanges Projekt. Es ging über 851 Tage, glaube ich, war das damals in Summe. Wer das nicht gesehen hat, wir packen euch den Link unbedingt mal in die Shownotes. Die größte Blockfahne ever, die Legende aus Elbflorenz, der Verein mit den besten Fans, das ist eine Sache, die ganz sicher von dem Derby in Erinnerung bleibt. Und Basti, da war noch ein anderes Spiel, was zumindest von der Bedeutung für Dynamo Dresden noch größer war. 16. April 2016.
Ja, ein Aufstieg im April, so wie wir ihn 2024 uns vielleicht gewünscht hätten für Dynamo Dresden, so gab es ihn im Jahr 2016. Es war damals in der dritten Liga, es gab ein 2:2. Und die Mannschaft von Uwe Neuhaus schaffte den Aufstieg. Dresden damals dann also Zweitligist. Mittlerweile, du hast es angesprochen, haben sich so ein bisschen die Fronten geändert. Ich sehe aber noch ja Licht am Horizont, dass Dynamo das auch nächstes Jahr dann zu den Duellen 71 und 72 in den Ligen bringen kann. Denn so viele hat es aktuell gegeben im Ligabetrieb. Die meisten davon, nämlich 52 in der DDR-Oberliga. Und wenn wir auf die Bilanz schauen, ist Dresden auch klar vorne, speziell bei den Auswärtssiegen. Also Magdeburg hat nur 3-mal bisher in der Liga in Dresden gewonnen. Dresden hat aber 24-mal in Magdeburg gewonnen. Zu Hause ist es relativ ausgeglichen, aber diese Auswärtsstärke von Dynamo im direkten Duell mit dem 1. FCM ist in der Historie dann schon besonders. Und auch die letzten beiden Duelle, die es in der dritten Liga gab, 2020 und 2021, hat Dynamo jeweils mit 1:0 gewonnen. Und ich sage mal so, ich hoffe einfach, dieses Duell, Robi, gibt es nächstes Jahr, weil für mich ist es das emotionalste Spiel im Fußball-Osten. Und ob es wirklich das emotionalste Fußballspiel auch für dich ist, das wäre jetzt meine Frage, weil ich weiß, dass Magdeburg-Dresden für dich was Besonderes ist, aber ich weiß auch um deine Hansa-Vergangenheit. Ja, du warst schon auch ein Erfolgsfan. Als Hansa erste Liga war, warst du auch schon Hansa-Fan früher. So ehrlich müssen wir hier sein. Was ist für dich das geilere Derby? Du kriegst nur einmal Karten für Dresden-Magdeburg oder für Dresden-Hansa. Du kannst nur eine Karte wählen. Welche Karte wählst du?
Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Aber es wird auch nicht passieren, dass ich nur für eins von beiden Schienen Tickets bekomme. Nein, ist wirklich eine schwierige Frage. Ich sage das ganz ehrlich und das wird jetzt auch nach 51 Folgen niemand mehr überraschen da draußen. Bei Dresden gegen Magdeburg ist es ganz klar. Da sind die Sympathien 100.000-prozentig auf der Seite der ruhmreichen Sportgemeinschaft, wenn es da gegeneinander geht. Und bei Hansa gegen Dynamo, du hast es eben angesprochen, ist es ja so, dass ich, glaube ich, einer der ganz wenigen bin, die für beide Vereine, sowohl für Dynamo als auch für Hansa, Sympathien haben. Und ich habe auch schon mal erzählt, dass das in der Vergangenheit gar nichts Besonderes war. Also ich kann zum Beispiel berichten, dass ich Anfang der 2000er mit Hansa beim einem anderen Ostderby-Duell, whatever, in Cottbus war. Ein Bundesliga-Duell, was heute sehr, sehr weit weg klingt. Und hatte neben einer Hansa-Montur auch meinen Dynamo-Schal dabei. Das war damals nicht ganz ungewöhnlich und heute müsstest du wahrscheinlich dir größere Sorgen machen, da heil aus dem Block rein oder rauszukommen. Also da haben sich die Dinge einfach, die Fronten einfach ein bisschen verschoben und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Es hängt eben auch immer ein bisschen mit der aktuellen Gemengelage zusammen. Hansa Dynamo hat eine sehr, sehr lange Historie. War aber im Osten ganz sicher nicht das größte Derby. Also im Osten heißt vor der Wende. Und jetzt gerade in den letzten Jahren, auch durch die gleiche Ligazugehörigkeit, häufig in der dritten, manchmal in der zweiten Liga, hat sich da eben eine Rivalität entwickelt. Und ja, nur weil das so ist, muss ich mich nicht entsprechend mit der Rivalität mitentwickeln. Habe ich auch schon mehrfach kundgetan. Also ich lass mir nicht sagen, wen ich jetzt heutzutage mögen muss und wen nicht.
Ihr merkt, ihm fällt es nicht ganz so leicht, sich zwischen Hansa Dynamo und Magdeburg gegen Dynamo zu entscheiden. Und er hat sich mal wieder sauber aus einer klaren Antwort rausmanövriert. Wie wir ihn kennen, sich zwischen diesen beiden Krachern zu entscheiden, ist aber tatsächlich nicht ganz so einfach. Und hören wir doch mal, was der Berliner FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert bezüglich seines Ostfußball-Klassikos sagt.
Ostfußball-Klassiko, ja, eigentlich habe ich ein Ostfußball nicht Klassiko, sondern ein Dreierturnier. Also fairerweise, weil die Mannschaften jetzt beide in der zweiten Liga spielen, Rostock-Magdeburg. Danach Dresden als Drittligist. Denk mal, die werden irgendwann den Weg auch wieder schaffen in die zweite Liga. Das sind einfach für mich die drei Vereine, die einfach die größte Fanbase haben. Und wenn die aufeinandertreffen, dann sind das sozusagen eigentlich Schwergewichte des Ostfußballs. Also eine Partie aus den drei Mannschaften würde ich dann nehmen. Aktuell ist es dann halt, weil die am höchsten spielen, Magdeburg gegen Rostock, weil halt beide Vereine aktuell zweite Liga spielen. Ansonsten steht Dresden den beiden Vereinen nichts nach.
Neutral wie die Schweiz. So kennen wir unseren favorisierten Schiri. Aber dieses von ihm vorgeschlagene Dreier-Derby hätte auf jeden Fall ganz, ganz viel Potenzial. Was wir unbedingt merken, es zieht sich ziemlich durch bei unseren Gästen. Hansa Rostock, Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg sind auf jeden Fall Namen, die wir ganz häufig gehört haben.
Silvio Bankert, möglicherweise leicht befangen durch seine aktuelle Tätigkeit beim 1. FC Magdeburg, aber er hat folgenden Favoriten.
Ich sag jetzt Magdeburg-Rostock. Ja, aus meiner Brille hier als FCMler logischerweise waren es immer sehr, sehr interessante Spiele, wo auch die Fanwucht wieder da ist in beiden Lagern. Ja, ich weiß, ihr seid jetzt enttäuscht, weil Dresden nicht mit bei ist, aber gerade deswegen habe ich sie nicht mit reingenommen.
Das ist vollkommen in Ordnung. Wir wollen ja auch Vielfalt im Osten widerspiegeln. Vollkommen okay. Ja, ein bisschen enttäuscht war ich schon vom lieben Silvio. Aber am 21. April gibt es ja auch in der zweiten Liga wieder das Ostderby FCH gegen FCM. Wo wir wieder ganz ausführlich bei Niki Tacker drüber sprechen werden. Aber zum Glück ist er bei Tom Weiland, Sohn von Hansa-Legende Hilmar und jetziger Kapitän vom Regionalliga-Primus aus Greifswald, nach ein bisschen Zögern doch wieder der Name Dresden gefallen.
Der Ostfußball-Klassiko. Wow. Also, ja, für mich ist Hansa auf jeden Fall dabei. Durfte ja schon mal bei Hansa Dresden dabei sein. Also Dresden, Magdeburg. Ja, Hansa Dresden für mich.
Für Tom Weiland ist Hansa Dynamo also das größte Derby im Fußball-Osten. Der Blick in die Historie verrät, dass Dynamo in der Gesamtbilanz doch noch klar vorne liegt. Es gab 66 Duelle, 27 davon gehen an Dynamo Dresden. Besonderheit dann aber schon, und Robi, das liegt sicherlich auch noch im Mark, da gab es ein Spiel in der Abstiegssaison 2022 in Dresden im Februar. Da gab es ein 1:4 gegen Hansa Rostock. Ich glaube, Hansa sogar 3-0 oder sogar 4-0 geführt. War schon ganz, ganz übler Stich, ne?
Ja, das war auch eine ganz besondere Saison. Und sinnbildlicher hätten diese Spiele nicht sein können, weil das Hinspiel gewinnt Dynamo 3-1 in Rostock. Auch ziemlich verdient. Damals als Aufsteiger unglaublich euphorisiert, damals in den Top 3en. Sehr, sehr guter Auftritt in Rostock. Dumm war damals nur, dass sich Tim Knipping in Rostock das Kreuzband gerissen hat, was echt schwierig war für die folgenden Spiele. Und beim Rückspiel dann im Februar sah die Tabellenkonstellation schon ganz anders aus. Und da hat Hansa Dynamo richtig, richtig lang gemacht. Du sagst es, hat 4-0 geführt. Ich glaube, sogar zur Halbzeit 4-0 geführt. War für jeden Dresdner wirklich, tat das sehr, sehr weh. Verhug da, glaube ich, dreimal getroffen. Also der Stich, der saß besonders tief. Und die Saison sollte dann entsprechend ja leider noch mit dem Abstieg über die Relegation enden. Und diese Heimniederlage hat definitiv ihren Beitrag dazu geleistet.
Ja, und wenn wir über Dresden und Rostock sprechen, dann natürlich auch, das werdet ihr wissen, als Fans des Fußball Osten, ist es eine Besonderheit, dass genau das die beiden Mannschaften sind, die die Plätze 1 und 2 belegt haben im letzten Jahr der DDR-Fußball-Oberliga 90-91 und damit den Sprung geschafft haben in die Bundesliga, dann im Vereinigten Deutschland. Sie haben es leider nicht nachhaltig geschafft oder kaum eine Mannschaft hat es nachhaltig geschafft. Darüber werden wir vielleicht auch nochmal in einer Extra-Folge sprechen, weil diese letzte Saison, allein der Blick auf die Tabelle, wir hängen euch das mal in die Shownotes, der verrät schon, da war einiges los und ist einiges passiert seit dieser Zeit. Wie gesagt, Hansa Rostock, der letzte DDR-Meister, aber im direkten Duell mit Dynamo Dresden dann doch unterlegen. Top-Torschützen vielleicht noch ganz interessant, Rainer Jaros von Rostock. Sagt mir gar nichts, Robi, aber Dresdens Top-Torschütze in den direkten Duellen, den kennen wir alle.
Ja, Ralf Minge, Top-Torschütze des Duells und sicherlich eine der größten noch lebenden Legenden bei der SG Dynamo Dresden. Wird jetzt in Kürze auch in Dresden eine neue Position übernehmen. Erstmal nicht bei Dynamo und wäre ganz, ganz sicher auch ein sehr, sehr spannender Gast hier mal für Niki Tacker. Basti, wir haben viel über das Duell gesprochen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und irgendwas dazwischen. Wenn wir auf die Zukunft gucken und die aktuellen Tabellenkonstellationen betrachten, gibt es das Duell Hansa Rostock, Dynamo Dresden in der Aufstiegsrelegation, zweite, dritte Liga?
Also es ist meine ganz, ganz große Sorge, dass es dieses Duell gibt. Ich hoffe um alles in der Welt, dass es dieses Duell nicht gibt, weil es wirklich unfassbar schade wäre. Okay, man könnte sagen, hey, da hätten wir wenigstens einen der beiden sicher in der zweiten Liga. Aber ich vermute auch, dass zwar die Emotionalität und die Spiele wären dann schon auch geil für die Zuschauer, aber es wird definitiv nicht ruhig bleiben. Der Ostfußball wird dann vielleicht auch wieder in der ganzen Republik nicht so geschätzt, wie wir es dann vielleicht tun, Woche für Woche. Also ich hätte große Sorgen vor diesem Spiel, weil es ist dann doch deutlich mehr Risiko als Chance für den Ostfußball, einfach in diesem Duell. Und wir sind mal kühne Optimisten und sagen, dass Dynamo hoffentlich nicht in die Relegation kommt und Hansa mindestens hoffentlich in der Relegation landet.
Da machen wir einen Haken dran, würde ich sagen, an deinen hier dargelegten Vorschlag.
Ja, und einen Haken dran an die Road to 100 gemacht hat auch Daniel Frahn. Hier nochmal im Podcast herzlichen Glückwunsch zu Tor Nummer 100 für den SV Babelsberg und das Ostduell, der Klassiker für Daniel Frahn. Welcher ist das denn?
Ja, da gibt's wahrscheinlich, also gibt's, darf man nur einen nennen oder da gibt's ja mehrere so irgendwie. Boah. Ja, ich glaube, das war so richtig, dadurch, dass ich auch viele Jahre dann in Leipzig gelebt habe, ist das Lok gegen Chemie.
Da wird allen Chemikern und Lokschern doch das Herz aufgehen. Für Ex-RB-Spieler Daniel Frahn ist das Leipziger Stadtduell das Derby im Fußball-Osten. Ganz viel Historie, aber jetzt mal der Reihe nach, Basti. Wer ist jetzt der VfB und wer ist Lok? Sind das nicht alles Sachsen? Also kannst du noch mal uns mitnehmen, also die Chemiefans unter euch, hört jetzt bitte weg und die Lok-Fans auch, aber nimm doch mal den Rest der interessierten HörerInnen mit und erzähl ihnen, wie das eigentlich mit der Namenshistorie bei Lok, Chemie, Sachsen, VfB, wie passt das alles zusammen?
Der gebürtige Sachse erklärt euch das jetzt sehr gern und ich würde mal mit dem VfB anfangen. Also heute ja bekannt als erster FC Lok Leipzig. Ja, denn die Gründung des VfB Leipzig liegt schon lange weit und hinter unserer Zeit zurück. 1896 gründete sich der VfB Leipzig, ist auch bekannt dann in Bundesliga-Zeiten gewesen. und über viel verschiedene Umbenennungen dann auch eine BSG-Einheit Leipzig-Ost-Rotation, gab es Lokomotive, gab es früher dann mal den SC Leipzig zu 1963er Zeiten. Daraus gelöst wurden die Fußballer dann. Und der erste FC Lok wurde 1966, ja, wie die meisten Vereine dann neu gegründet. Und das setzte sich fort bis zur Wende. Und ab der Wende gab es dann die Rückbenennung in den VfB Leipzig. Und der VfB Leipzig hat ja dann auch Bundesliga gespielt. Unter anderem ja mit Thorsten Krach, der aktuell nicht mehr Präsident ist. Und wen der VfB Leipzig zu Bundesliga-Zeiten in den 90ern ebenfalls geprägt hat, das war Matthias Heidrich. Er ist aktuell Sportgeschäftsführer von Erzgebirge Aue.
Was mich auch geprägt hat, war so mein erstes Bundesligaspiel. VfB Leipzig, Dynamo Dresden, 3-3. Ich glaube, dreimal Olaf Marschall. 40 Grad draußen, das weiß ich noch. In Leipzig oben auf der Steintreppe gesessen, da war noch nichts mit gepolstert und irgendwie überdacht. Also das bleibt sicherlich auch hängen. Der VfB Leipzig mit der ganzen Wucht und Geschichte auch rund um Lok Leipzig mit dem SSC Neapel, die internationalen Spiele, die gemacht haben.
Olaf Marschall, Zentralstadion, SSC Neapel, internationale Spiele, klangvolle Namen und eine glorreiche Geschichte. So ging es dann leider im neuen Jahrtausend nicht wirklich weiter. 2004 hat man dann durch verschiedene Insolvenzen irgendwann den Spielbetrieb einstellen müssen und den VfB Leipzig gab es quasi gar nicht mehr. Und schon im Dezember aber 2003 gründeten dann VfB-Fans diesen ersten FC Lok neu und aktuell gab es dann die Fusion mit dem VfB Leipzig dann auch wieder im formalen Vereinsregister, sodass jetzt ab 7. Oktober, so kann man sagen, so ist der Beginn der Zeitrechnung. Die Lok-Fans können gerne korrigieren hier, denn es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und da haben wir aktuell den ersten FC Lokomotive Leipzig, der aktuell ja dann wieder, so ist es am 4. Mai dann auch, auf die BSG Chemie trifft, Robi. Die BSG Chemie hieß ja auch nicht immer so.
Ja, und genau die BSG Chemie Leipzig war ja bereits elementarer Bestandteil unserer Folge 49 zur Regionalliga Nordost. Sowohl mit dem Spieler Florian Brückmann als auch mit Fanmitglied und Blogger Bastian Pauli. Und ja, der Name der BSG, also Betriebssportgemeinschaft, geht zurück auf den sehr erfolgreichen Verein der DDR. Ihr wisst es, 51 und 64 sensationell als Underdog die Meisterschaft gewonnen. Und nach der Wende und dem Übergang ins marktwirtschaftliche System und dem wiederum damit verbundenen Ende der Betriebssportgemeinschaften schloss man sich dann 1990 mit Chemie Böhlen zum FC Sachsen Leipzig zusammen. Das war offen gestanden kein wirkliches Erfolgskapitel, das eher von Misswirtschaft und vielen internen Ungereimtheiten geprägt war. Und natürlich, muss man fast sagen, auch in der Insolvenz endete. Und man hat aber schon vorher, bereits 1997, hatten sich findige Fans um die Erhaltung des Namens BSG Chemie bemüht und einen Förderverein gegründet namens Balf Sport Fördergemeinschaft Chemie Leipzig. 2004 wurde dann per Satzungsänderung daraus die Ballsportgemeinschaft Chemie Leipzig. Und die haben sich quasi schon mal in Stellung gebracht als legitimen Nachfolger für eine mögliche Liquidation von Sachsen-Leipzig. Und ab 2008, 2009 startet dann damals auch erstmals eine Herrenmannschaft wieder unter dem Namen BSG Chemie Leipzig und die startete, Achtung, in der dritten Kreisklasse, also in der 12. Liga. Und seit 2011 heißt die BSG auch wieder offiziell Betriebssportgemeinschaft und ja, ihr kennt es, nach zahlreichen sportlichen Aufstiegen und einem kleinen Shortcut im Jahr 2011 war man dann 2017 tatsächlich in der Regionalliga Nordost angekommen.
Und es ist eines der Derbys, wo auch wirklich, wenn du in die Historie schaust, Robi, die Bilanz unglaublich ausgeglichen ist. Also bereits bei VfB gegen Sachsen ist es sehr, sehr ausgeglichen. 60 Duelle, 24 Siege für Sachsen, 23 für den VfB Leipzig in den Ligenduellen. Und jetzt auch, wenn wir in die jüngste Vergangenheit gucken, seit der Umbenennung in Lok und Chemie, gab es 8 Ligaspiele in der Regionalliga Nordost. 3 Lok-Siege, 3 Unentschieden, 2 Chemiesiege. Ist wirklich ein Duell auf Augenhöhe und ich finde es halt auch spannend, dass sich dieses Duell gehalten hat und das Derby in Leipzig ist, obwohl sich ja ein anderer Verein auch noch vorbei entwickelt hat. Aber es ist ja auch ein Zeichen dann für das Wort und die Definition Derby mit Tradition und Emotionalität. Ne?
Ich würde genau deine These stützen, dass ein Derby eben nicht nur sportlichen Erfolg ausmacht und regionale Nähe, sondern eben auch einen gewissen historischen Faktor dahinter hat. Und wie die jeweiligen Vereine dann gerade hießen, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es absolut legitim, dass sich beide Vereine heute als legitimer Nachfolger dieser damals gegründeten Vereine sehen. Und es zeigt auch nochmal, wie viel Kraft auch in dem Fanpotenzial im Fußball Osten steckt, muss ich sagen. Da sind sowohl Chemie als auch Lok ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel.
Ja, und sportlich dann sehe ich aktuell im Mai so ein bisschen parallel zum Thüringen-Derby, denn das Duell zwischen Chemie und Lok ist ein Duell um die ganz, ganz goldene Ananas. Aktuell wäre es 12. gegen 14. Und da geht es dann wirklich nur noch um Prestige. Chemie aktuell 3 Punkte mehr. Ist, glaube ich, da, wo sie sich selber auch sehen würden. Und der 1. FC Lok hat, das hat die Vergangenheit und dann auch der Transfer von Toni Wachsmuth gezeigt, da ist man absolut unzufrieden mit der aktuellen Situation. Der Kader gibt viel mehr her und da darf man gespannt sein. Natürlich kannst du dann so eine Saison noch ein bisschen retten mit dem Derby-Sieg, denn im Pokal sind sie auch gerade kläglich gescheitert. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Und ja, dementsprechend ist so ein bisschen die Chance für beide, die Saison versöhnlich zu beenden. Natürlich ist da aber dann auch mehr Druck drauf für den 1. FC Lok.
Ja, Basti, und ein Derby mit ganz viel Geschichte und auch ganz viel Dynamo müssen wir auch unbedingt noch besprechen. Und Stefan Beinlich ist es im Gespräch mit uns trotz seiner Liebe zu Hansa gar nicht so schwer gefallen, uns seinen Ostfußball-Klassiko zu benennen.
Na, Dresden gegen BFC.
Ja, also mit deiner Vita nicht überraschend.
Immer mit einem Sieg für den BFC dann.
Dafür hat Erich gesorgt.
Tja, da lacht er, der Paule, über ihn und Erich. Wie auch immer. Wer auch eine BFC-Vergangenheit hat, bist tatsächlich du. Basti, du hast in der Jugend beim sogenannten FC Berlin gespielt, warst damals Bestandteil des Vereins während der Rückbenennung, hast in Hohenschönhausen gelebt. Was hast du noch mitbekommen vom Mythos BFC Dynamo?
Ja, richtig. Ich habe quasi im Sportforum angefangen, Fußball zu spielen, damals beim FC Berlin. Und 1999, da war ich dann satte 12 Jahre alt, wurde man wieder zum BFC Dynamo umbenannt. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat man ja dann gerade auch als kleiner Fußballer gar keine Beziehung irgendwie zu Tradition oder was. Also man kriegt mit, hey, alte Gegebenheiten, schönes Stadion, da ist so ein bisschen, da kommen auch mal Fans, wenn sie in der Regionalliga spielen, aber das interessiert dich ja nicht wirklich. Und es war dann aber schon was Besonderes, diese Umbenennung. Wir haben dann, glaube ich, das Vorspiel gehabt im Stadion. Das war damals voll dann, 7000 Zuschauer. Wir hatten das Vorspiel und waren quasi die erste Jugendmannschaft, die dann wieder als BFC Dynamo gestartet ist. Und da hattest du so ein bisschen dann ein Gefühl dafür, okay, das ist vielleicht doch was Besonderes. Noch dazu hast du daneben ja den Welbrich-Palast gehabt, so ERC Dynamo, die Eisbären. Also du hast schon eine Idee bekommen, dass hier früher mal ganz, ganz großer Sport war.
Und wenn ich mich richtig entsinne, war dein erstes Fußballspiel im Stadion, aber erste Bundesliga und mit deinem Opa bei den anderen Dynamos, richtig?
Oh ja, Robi, das war auf der Haupttribüne, jetzt wäre es gegenüberliegend, im damaligen Rudolf-Habich-Stadion. Ich weiß noch, dass es gegen den KSC ging. Ich weiß, dass ich mit meinem Opa da war und ich weiß, dass Stanislav Tscherchesow im Tor stand. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen. Es hat mich aber auf jeden Fall angefixt und seitdem war ich Fußball infiziert. Also dementsprechend auch eine gelungene Überleitung zu Dynamo Dresden. Dynamo Dresden gegen den BFC Dynamo ist das letzte große Derby, um das wir uns jetzt hier kümmern wollen. Und sag uns mal, warum das so besonders ist und wie es vielleicht auch in der Historie war, Robi.
Ja, du sagst, es ist sicherlich das Derby, was gerade vor der Wendezeit noch eine viel, viel größere Rolle gespielt hat als danach. Was in erster Linie damit zusammenhängt, dass beide Vereine nach der Wende ein Stück weit in der Versenkung verschwunden sind. Man hat sich dann noch sage und schreibe 10-mal in der Regionalliga Nordost getroffen. Da war ich dann auch als Kind und Jugendlicher teilweise. Das war also furchtbar in der Regel anzusehen. Häufig mit ein bisschen Fanpotenzial und noch größer als die beiden Fanseiten war eigentlich nur das Polizeiaufgebot. Also auch Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ich glaube, das letzte Duell, Basti, liegt schon fast jetzt 24 Jahre zurück in der Regionalliga Nordost. Aber seinen Ursprung, und das macht dieses Spiel eben entsprechend so besonders, ist natürlich die DDR-Oberliga mit dem Serienmeister und ungeliebten Erich-Mielke-Verein BFC Dynamo. Und dann war Dynamo Dresden, und da lasse ich mich jetzt gerne von Zeitzeugen entsprechend korrigieren, aber dann so ein bisschen eher dann auch ein Dynamo, also auch ein Polizeiverein, aber eher nochmal der Verein des Volkes. Und deswegen auch klassisch gab es da unendlich viele epische Schlachten, entweder in der Liga oder teilweise auch im FDGB-Pokal. Und ich glaube, eine Sache, die sicherlich heraussticht, war dieses Finale 1985 im Stadion der Weltjugend vor 48.000 Zuschauern. Da war auf jeden Fall immer was los bei diesen Begegnungen. Mein Papa kann davon auch sehr, sehr ausführlich und sehr emotional berichten.
Ja, ich kann darüber auch berichten, aber nur, weil ich mich informiert habe. Du hast es angesprochen, 8. Juni 85, das wohl größte Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem BFC. Wohl auf jeden Fall das mit den meisten Zuschauern. Stadion der Weltjugend 48.000. Beim BFC Legenden wie Bodo Rüdwaleit im Tor, Frank Rode in der Abwehr, Bernd Schulz, heutiger Präsident des Berliner Fußballverbandes, Trainer Jürgen Burgs, Andi Thom, Torschütze und Stürmer. Und wenn wir nach Dresden schauen, Trainer Robi?
Ede Geier.
Richtig, Klaus Sammer. Und wirklich die Mannschaft mit Legenden. Also Dixi Dörner in der Abwehr, Hans-Uwe Pilz, Jörn Stübner im Mittelfeld, vorne unter anderem Ralf Minge und Ulf Kürsten. Wusste gar nicht, dass die beiden zusammengespielt haben. Also eine geile Elf und es gab den Dresdner Sieg. Also Dynamo gewann 3-2, gewann damit den FDGB-Pokal und es war schon auch immer ein sehr, sehr emotionales Duell. Du hast Erich Mielke angesprochen. Es war dann schon so, dass der BFC die Schiedsrichter auf seiner Seite hatte und das dann schon auch immer so ein bisschen natürlich für Neid, Schrägstrich Hass dann vielleicht auch mal gesorgt hat und dadurch immer eine gewisse Brisanz vorhanden war. Der BFC ja dann auch 10 Jahre in Folge Serienmeister und dadurch natürlich auch so ein bisschen der Ungeliebte, vielleicht heute so vergleichbar mit den Bayern, aber die Gesamtbilanz, Robi, die spricht dennoch für Schwarz-Gelb.
Ja, und sogar relativ deutlich, vor allen Dingen, wenn man auch die Heimbilanz betrachtet. Meistens, wenn in Dresden gespielt wurde, wurde auch entsprechend gewonnen. 20 Siege zu Hause im Rudolf-Habig-Stadion gegen den BFC. Da hat der BFC nur 4-mal gewonnen. Und wie du es eben schon angerissen hast, häufig hatte man da auch Unterstützung von anderer Seite. Es ist ein ganz besonderes Duell. Es ist definitiv DDR-Sportgeschichte und der BFC Dynamo und all die Irrungen und Wirrungen und die 10-fache Meisterschaften und dann eben der nicht so wahnsinnig erfolgreiche internationale Auftritte häufig. Ich glaube, Basti, der BFC mit seiner Historie und diese Zeit der 10 Meisterschaften und dann die Folge bis zur Wende ist, glaube ich, was wir nochmal separat in einer expliziten Folge bei Niki Tacker aufgreifen sollten, oder?
Das können wir sehr gerne machen. Dennoch müssen wir über die Aktualität sprechen. Du hast gesagt, das Spiel gab es zuletzt vor 24 Jahren, aber das zeigt die Aktualität. In 5 Monaten könnte es wieder soweit sein. Wenn der BFC aufsteigt und Dynamo nicht, dann sind beide Drittligisten und dann gibt es dieses Duell. Eigentlich unfassbar, oder?
Ja, ich glaube, dass, wie du schon sagst, 24 Jahre gab es das nicht und ich hatte auch ausgeschlossen, dass es das so schnell nochmal gibt. Aber so ist es ja mit einigen Duellen, die es dann wirklich über Jahre lang nicht gibt. Und ja, dann steigt die eine Mannschaft ab oder nicht auf und die andere nähert sich dem Ganzen an. Ne, der BFC hat ja, wie wir wissen, auch schon mal Rallye gespielt. Da waren sie schon mal relativ nah dran an der dritten Liga und demnach auch sehr, sehr nah dran an dem Dynamo-Duell. Und ja, ich glaube nicht, dass es in der kommenden Saison passiert, aber ich glaube, wir können festhalten, es ist wieder näher dran denn je.
Es wäre auf jeden Fall ein emotionales Duell und emotionale Duelle sind ja alle Derbys. Es gibt aber noch so viel mehr Derbys, über die wir jetzt hier nicht noch explizit gesprochen haben. Und da hoffen wir aber auch mal auf eure Hilfe. Also nehmt gern Bezug auf die Folge, gebt uns Feedback bei Instagram, schreibt uns eine Mail und sagt uns, hey, was habt ihr vielleicht vergessen oder was haben eure Experten vergessen? Denn das waren ja jetzt die Spiele, über die wir gesprochen haben, nicht die wir am geilsten finden, sondern da war das ein oder andere dabei, aber dann schon auch von unseren Ostfußball-Legenden, die wir bisher bei Niki Tacker hatten. Und wir hören jetzt aber trotzdem nochmal 2 Beispiele von weiteren Derbys, die irgendwie besonders sind.
Also natürlich ist es erstmal Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden. Das war immer so ein schönes Kracherspiel. Und tatsächlich, weil ich halt ja aus dem Berliner Raum auch komme, war es halt auch immer Union gegen Dynamo. Weil das war immer das Spiel, wo wir nie mit durften. Weil wir noch zu klein waren. Nee, aber das war auch immer dieses tatsächlich Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden. Das war halt echt immer, da wusstest du, da knallt's heute.
Das war Tim Kleindienst, seines Zeichens aktueller Torjäger beim furios aufspielenden Bundesliga-Aufsteiger in Heidenheim. Und auch er bringt nochmal Derbys auf, die es auch gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren so richtig in sich hatten. Cottbus Dynamo und Union Dynamo Dresden waren vermutlich die Derbys, die ich, glaube ich, auch als Kind und als Jugendlicher am meisten gesehen habe. Meist unterklassig, meist mehr Spektakel auf den Rängen als auf dem Platz. Oder mit den Worten von Tim zu sagen, da wusstest du, heute kracht's.
Und wenn es um Derbys geht, darf natürlich eine Stimme in dieser Folge nicht fehlen. Hier ist Mr. Sachsen Derby, die lebende Legende aus dem Schacht. Wir hören Martin Mennel.
Für mich als Auer ist es natürlich, weil ich es auch am häufigsten gespielt habe, das Derby in der Landeshauptstadt gegen Dresden. Unsere Fans würden jetzt sagen, ein paar Kilometer weiter südlich gegen Z wäre das richtige Derby. Aber auf jeden Fall ist es mit Auer Beteiligung aus meiner Sicht. Genau, und dann einer von den beiden.
Ach, ich liebe das ja. In Dresden spricht man nicht von Aue, sondern vom Schacht. Und in Aue wird Zwickau nur mit Z beschrieben. Und dass für Martin Mennel, Mr. Derby, natürlich das Sachsen-Derby gegen Dynamo Dresden das allergrößte ist, das steht vollkommen außer Frage. Ihr merkt, wir hätten noch viel, viel, viel mehr in diese Folge reinpacken können. Ich glaube auch, dass das Thema Sachsen-Derby uns auch weiterhin noch beschäftigen wird. Wir hatten eben über Aufstiegs- und Abstiegskonstellationen gesprochen. Nach meinem Wunsch gibt es nächstes Jahr kein Sachsen-Derby, aber das werden wir sehen. Und diese Liste an Derbys im Fußball-Osten, die ist meines Erachtens auch noch lange, lange nicht ausgeschöpft, weil es gibt ja auch viel kleinere Derbys, die sich entweder heute oder die schon die ganze Zeit immer im Amateurfußball stattgefunden haben. Da gibt es wirklich spannende Begegnungen, die auch Jahr für Jahr echt eine stabile Anzahl an Leuten anziehen, Basti. Da kannst du, glaube ich, auch ein bisschen was dazu sagen, oder?
Ja, wenn wir über den Fußballosten sprechen, dann gehört ja auch eine gewisse Historie in den einzelnen Bundesländern dazu und natürlich auch die Amateurebene. Also ich selber durfte zwar nur auf Landesliga, Verbandsliga-Bereich spielen und dort mal das ein oder andere Derby, bei uns war es dann jetzt auf Zeuthen gegen Waltersdorf spielen. Auch da gab es dann mal 1000 Zuschauer früher phasenweise, das war dann schon was Besonderes, aber es gibt auch jetzt noch Duelle wie das Oranienburger Stadtduell in der Brandenburg-Liga zwischen dem OFC und Sachsenhausen, war jetzt erst vor 2 Wochen am Sonntag wieder vor 1100 Zuschauern. Und auch da gibt es bestimmt noch so ein paar Sachen, die so an den 1000 Zuschauern immer kratzen. Also da gerne mal Bezug nehmen, wenn ihr irgendwie in eurer Region was habt, interessiert uns sehr und würden wir dann vielleicht nochmal in einer separaten Folge dann Derby-Amateure, fände ich auch spannend, Robi, denn da gibt es schon die ein oder andere Story und gerade auch am Wochenende gab es ja im Pokal, und das könnte jetzt eine gute Überleitung für unser nächstes Thema sein, das Duell zwischen Einheit Wernigerode und Germania Halberstadt. 1200 Zuschauer, Auswärtssieg für Halberstadt. Es war Pokal. Was war es für ein Pokal, Robi?
Dieses Derby kann natürlich nur im Dachbleche 24 Landespokal gewesen sein. Und es sollte aber auch nicht das einzige, logischerweise beim Landespokal aufgrund der regionalen Nähe, gab es das ein oder andere traditionelle Duell, wo wir aber eben eingangs schon die Unterscheidung gemacht haben. Nicht jedes regionale Duell ist dann gleich ein Derby. Aber eine Sache im puncto Landespokal hat mich dann doch noch zum Schmunzeln gebracht. Und zwar hat zum ersten Mal nach, glaube ich, 74 Jahren ein Duell stattgefunden zwischen Schott Jena und Carl Zeiss Jena. Und großartigerweise haben sie es deklariert als El Glasico. Das fand ich sehr kreativ, fand ich super.
Ja, ein sehr treffender Name. Robi, wir wollen jetzt also mit euch da draußen mal durch die Landespokale schlittern. Das heißt, wir haben 6 Landespokale. Wir wollen schauen, wie sieht's denn aus? Wer ist im Halbfinale? Manchmal steht schon das Finale. Wo findet das Finale? Warum statt? Und natürlich müssen wir am Ende auch tippen wieder, Robi. Denn im letzten Jahr hast du verloren, musstest ein Kinderbild posten. Worüber wir wetten, das machen wir uns separat aus, würde ich sagen. Aber am Ende will ich hier auch noch 6 Tipps haben von dir. Und dann überlege ich mir, was du als Verlierer machen musst.
Super. Klingt nach unglaublich fairen Deal. Ja, Basti, und du hast es gesagt, wir nutzen die vergangene Länderspielpause dazu, um euch mal wieder ein bisschen reinzuholen in die verschiedenen Landespokale. Ja, wir haben, ihr wisst es, in der Regel Aktualität heißt bei uns erste Liga bis vierte Liga, also einschließlich Regionalliga. Aber gerade jetzt diese Pause bietet sich an. Und es gab wieder rassige Duelle in 6 verschiedenen Pokalen. Und Basti, starten wir ein hier vor der Haustür in Berlin mit dem Kosiwasch-Landespokal. Dort haben die Viertelfinals stattgefunden. Und ich muss dir sagen, ehrlicherweise wenig Überraschung, wenn man zumindest mal den Pokalwettbewerb vom letzten Jahr als Maßgabe nimmt.
Das stimmt, denn du hast die beiden Vorjahresfinalisten noch drin und das, obwohl sie ja nur in der Oberliga spielen. Mit Sparta Lichtenberg und TuS Maccabi haben sich beide souverän durchgesetzt. Man kann jetzt sagen, hey, dass Maccabi 3-0 beim BRK gewinnt, ist eine Überraschung, aber ein guter Oberligist, gerade in Berlin, kann beim Abstiegskandidaten aus der Regionalliga gewinnen. Dass es so deutlich ist, okay, aber Maccabi dann natürlich eine Pokalmannschaft, Titelverteidiger im DFB-Pokal gespielt und ein ganz heißer Kandidat, auch ins Finale zu kommen. Ganz geile Anekdote könnte natürlich sein, das Halbfinale ist noch nicht ausgelost, aber das Finale findet statt im Zoschke-Stadion. Denn sowohl im Olympiapark als auch im Jahn-Sportpark wird umgebaut für die Europameisterschaft. Das heißt, das Finale ist schon ins Zoschke vergeben und es wäre natürlich möglich, dass Sparta gegen 47 dort spielt, Robi. Raumfinale?
Das wäre natürlich ein absoluter Kracher. Und egal, wer da spielt, also man muss ja, würde man natürlich jetzt so ein bisschen auch, je nachdem, wie die Halbfinals jetzt auch gelost werden, theoretisch kann es das Lichtenberg-Duell ja auch schon im Halbfinale geben. Man drückt jetzt natürlich so ein bisschen Lichtenberg die Daumen, dass sie schaffen würden, ins Finale einzuziehen, weil es gibt da nichts Größeres, wie wir wissen, als das Finale der Horm. Aber egal, wer da spielt, das Hans-Zoschke-Stadion von Lichtenberg 47 am 25. Mai, wenn es denn nicht regnet, großartig. Ein richtig, richtig ehrliches Stadion, alles offen, nah am Platz, da riecht's nach Bratwurst. Das ist geil und es freut mich ehrlicherweise sehr, dass diese Umbaumaßnahmen im Berliner Raum jetzt dazu führen, dass das Landespokalfinale dort stattfindet. Finde ich richtig cool.
Ja, super Stadion, bin ich komplett bei dir. Robi, wenn du jetzt tippen müsstest in Berlin, wer wird Landespokalsieger?
Ich würde es irgendwie ja einem der Lichtenberger Vereine aus eben benannten Gründen gönnen. Wenn ich mir aber angucke, und darüber haben wir auch hier schon oft gesprochen, was für eine starke Regionalliga-Saison Viktoria Berlin spielt, sind sie für mich der haushohe Favorit und sollten es am Ende auch machen und würden sich damit für eine ganz, ganz starke Saison belohnen. Einziger Haken, und da schränke ich jetzt so ein bisschen mein Tipp auch schon ein, Viktoria sah eigentlich gegen spielerisch bessere Mannschaften in der Liga ein bisschen besser aus als gegen die Kleinen. Das könnte so ein bisschen der Haken sein, warum es für Viktoria nicht reicht. Ich glaube aber, dass die Qualität deutlich über den drei anderen noch im Pokal befindlichen Protagonisten liegt.
Sehr richtiger Take. Ich würde gern aber was aus Prinzip einfach was anderes sagen und ich gehe auf den Lichtenberg-Bonus dann im Finale. Ich hätte natürlich schon gern die Auslosung gewusst, weil das Halbfinale dann schon maßgeblich ist. Also ich hoffe aber, dass 47 nicht bei Maccabi spielen muss. Das wäre das beschissenste Los, glaube ich, fürs Halbfinale. Und wenn sie ins Finale kommen zu Hause, dann werden sie es, glaube ich, gewinnen. Und Viktoria vielleicht auch gerade so ein bisschen der Drive raus. Also mein Tipp, Lichtenberg 47 für den Kosiwasch Landespokal 2024.
Ja, und ein bisschen weiter sind wir traditionell schon immer in Brandenburg. Ich finde es immer ein bisschen irritierend, dass die einzelnen Landespokale so unterschiedlich weit sind. Aber sehr, sehr weit ist man schon in Brandenburg und da gibt's jetzt einen Klassiker. Du hast gesagt, es ist für dich kein Derby. Es ist kein Brandenburg-Derby, aber es ist die Begegnung im Landespokal, auch im Landespokalfinale. Das ist jetzt ungestützte Wahrheit, aber die es in den vergangenen Jahren auch am meisten gegeben hat. Energie Cottbus gegen SV Babelsberg am 25. Mai am Pokaltag der Amateure. Basti, weiß man dann nach der Farce im Vorjahr inzwischen schon, wo das Finale ausgetragen wird?
Das Finale wird wieder in Cottbus ausgetragen.
Das ist aber überraschend.
Wurde schon bekannt gegeben. Ja, es liegt aber dieses Jahr daran, dass Neuruppin, die sich noch beworben hatten, belegt sind von den Kroaten, die dort für die EM ihr Vorbereitungslager aufschlagen. In Babelsberg findet das Juniorenpokalfinale DFB-Pokal A-Jugend statt, zwischen Freiburg und Hoffenheim am Tag vorher. Deswegen keine Austragung möglich. Und weitere Optionen haben sich wohl nicht ergeben. Deswegen findet das Finale in Cottbus statt. Natürlich ein Riesenvorteil für Energie. Das Duell gibt es dann auch vorher in der Liga. Ich glaube, am vorletzten Spieltag nochmal in Potsdam. Und es wird natürlich auch viel dann von der Stimmung abhängig sein, wie sie aktuell dann in Cottbus ist. Weil es natürlich bist du dann entweder sogar schon Drittligist oder eben nicht. Und hast dann noch die letzte Hoffnung, Pokal die Saison vielleicht zu retten. Also das ist, glaube ich, dieses Spiel dann auch stark abhängig vom Ausgang der Saison. Robi, wenn wir auf die Halbfinals gucken, dann ja, eher langweilig zwischen Verbandsliga und Regionalliga und Business as usual, ne?
Business as usual, du hast es gesagt, aber wir wissen auch, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und damit auch der Landespokal. Deswegen Chapeau in Richtung Potsdam-Babelsberg. 3:0 beim MSV Neuruppin gewonnen. Und Energie Cottbus hat sogar noch deutlicher gemacht und hat bei Union Klosterfelde, die kennst du ja auch nur aus der Verbandsliga, 5:0 sogar gewonnen. Und da war aber so ein bisschen das vorgezogene, spannende Halbfinale, wenn nicht sogar Finale, schon das verlegte Viertelfinale. Am 13.3. gab es Krischow gegen Cottbus, wo wir beide ehrlicherweise vorher gesagt haben, ja, Energie redet jetzt wieder den Gegner stark. Und dann wurde es doch nochmal viel, viel spannender als eigentlich für möglich gehalten.
Ja, Robi, wenn wir aber reinhören, habe ich schon auch gesagt, dass das Duell, wenn es in Krischow stattfindet, dass es dann durchaus auf Augenhöhe ist, ne? Und dem war dann auch so. Also ich habe so ehrlicherweise nach 10 Minuten gedacht, wenn Krischow heute das Spiel nicht gewinnt, dann werden sie nie gegen Energie gewinnen. Energie nicht in Bestbesetzung, nicht so richtig unter Spannung. Und Krischow war da Mittwoch 14 Uhr, Heimspiel, kleiner, enger Platz, viele lange Bälle. Also es lief irgendwie alles in die Richtung. Und ja, sie haben es aber nicht geschafft, wo sie in der 90. plus 3. Minute ausgeglichen haben, das Spiel in die Verlängerung ging. Haben sie verloren, Energie hat den Kopf aus der Schlinge gezogen, ein ganz ekliges Spiel hier gewonnen. Im Lausitz-Derby kann man wieder sagen, natürlich jetzt hier Nachbarschaftsduell bin ich dabei, aber das Spiel hat ja so viel Tradition wie dein Bart, Robi, also gar keine demnach. Ja, war es so ein bisschen, glaube ich, schade für Krischow und für diese Generation, denn so groß wie an diesem Mittwoch, glaube ich, wird die Chance nie wieder werden, Energie Cottbus zu schlagen.
Ja, und von meinem Bart gehen wir doch mal direkt rüber zum Wernesgrüner Sachsenpokal. Und dort, parallele zu Berlin, haben die Viertelfinals stattgefunden am vergangenen Wochenende. Und ich sage dir, beim Ausgang der Begegnung gab es für mich keine einzige Überraschung, rein ergebnistechnisch betrachtet.
Ja, denn Bischofswerda hat ja zu Hause auch schon den CFC geschlagen. Dass es dort ganz unangenehm ist, war klar. Dass Lok Leipzig aus einer schlechten Phase kommt, war klar. Bischofswerda, glaube seit mittlerweile über 10 oder 11 Monaten ungeschlagen, also gar kein Spiel verloren. Und habe mich natürlich auch gefreut, dass ehemaliger Cottbuser Jugendspieler Jantan River das 3-2 nach Verlängerung dann erzielt hat. Mit einem Holpertor, aber wie auch immer, Bischofswerda voll auf der Rechnung für den Regionalliga-Aufstieg und jetzt auch voll auf der Rechnung für den Wernesgrüner Sachsenpokal. Da ist das Halbfinale sogar schon ausgelost, Robi.
Genau, und im Halbfinale wird Bischofswerda auf Erzgebirge Aue treffen, die sich wenig spektakulär, ehrlicherweise durch den Wettbewerb manövrieren. In der vergangenen Runde gerade so mit Ach und Krach 1-0 in Markranstädt gewonnen. Jetzt mit 2-0 beim Oberligisten Freital in Grimma bei unterirdischem Wetter gewonnen. Das ist echt spannend und für mich auch für Aue echt noch nicht gewonnen, das Ding. Und dann das andere Halbfinale ist mal wieder, und das ist auch eine Wiederholung des letztjährigen Viertelfinals, es ist das Duell der befreundeten Vereine. FSV Zwickau spielt gegen die SG Dynamo Dresden. Zwickau können wir drüber weghuschen, 1-4 gewonnen bei Fortuna Chemnitz. Und Dynamo gewinnt auf der allerletzten Rille 6-7 nach Elfmeterschießen in Plauen.
Ja, Robi, jetzt kann man sagen, im Pokal geht es darum, weiterzukommen. Ich glaube, es war eine Weiterführung der Leistung vom Spiel gegen Ulm. Also man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen kann, auch nicht verloren. Aber ich glaube, dass die Leistung mehr Fragezeichen hinterlassen hat. Auch bei Markus Anfang, es gab einen Mannschaftskreis im Anschluss an die Partie, der länger dauerte. Aber man muss auch ganz klar sagen, Carsten Oswald trainiert den VfC Plauen natürlich mit Dynamo-Vergangenheit, hat zweite Liga für Dynamo gespielt. Der wusste genau auch, wie er seine Jungs einstellen kann. Seifiger Platz, tiefer Platz. Also es ist auch nicht leicht. Plauen hat super gemacht. Natürlich hat Dynamo einen anderen Anspruch, aber am Ende ging es darum, weiterzukommen. Jetzt findet das Halbfinale am entweder 10., 17. oder 24. April statt. Diesmal dann in Zwickau muss Dynamo bestehen. Und das Finale würde dann beim Sieger stattfinden, also entweder in Dresden oder in Zwickau. Es sei denn, Bischofswerda kommt im Finale, weil dann hätten sie auch Heimrecht im Wernesgrüner Sachsen-Pokalfinale. Robi, in Brandenburg haben wir gerade vergessen zu tippen. Da würde ich schnell mal noch sagen, Energie Cottbus. Gehst du dagegen oder gehst du mit?
Dadurch, dass das Spiel in Cottbus stattfindet, dadurch, dass Energie Cottbus auch weiß, was sie von dem Landespokalsieg auch hätten, ich kann mir nicht vorstellen, dass Babelsberg in Cottbus gewinnt. Auch gerade mit dem Ligaspiel Cottbus-Babelsberg im Hinterkopf. Deswegen bin ich da bei dir. Ich bleib bei dir. Favoritentipp, bisschen billig, aber wird Cottbus gewinnen, das Ding. Aber springen wir zurück nach Sachsen. Erstmal grundsätzlich super die Regelung, dass der unterklassige Amateurverein Heimrecht hätte, wenn Bischofswerda sich fürs Finale qualifizieren würde, was, wie eben angesprochen, ich gar nicht so unrealistisch halte. Und dann ist die Frage, Zwickau oder Dynamo? Basti, wer gewinnt den Wernesgrüner Sachsenpokal aus deiner Sicht?
Erzgebirge Aue. Weil es für Erzgebirge Aue finanziell unfassbar wichtig ist, in den DFB-Pokal zu kommen. Und weil Dynamo, glaube ich, relativ klar und frühzeitig dann im April schon weiß, dass sie mindestens Vierter werden. Denn ich glaube, von da unten wird nicht mehr so viel kommen. Fokus wird auf der Liga liegen. Deswegen ist da, glaube ich, nicht ganz so Spannung im Pokal drin. Deswegen würde ich jetzt tippen, Erzgebirge Aue gewinnt den Pokal.
Ja, ein ähnliches Problem in der Wahrnehmung hast du bei der SGD letztes Jahr auch schon gehabt. Das war meines Erachtens ein bisschen, sage ich ganz offen, ein bisschen überheblich an das Duell, an das Sachsen-Pokal-Duell mit dem FSV Zwickau gegangen ist, was man dann 0-1 verloren hat, weil man eben in der Annahme war, dass man mindestens Vierter werden würde oder Fünfter in dem Fall, weil Freiburg 2 da oben mitgespielt hat, die nicht aufstiegsberechtigt und nicht DFB-Pokalberechtigt waren. Ende vom Lied war Platz 6 und nichts dergleichen. Und ich glaube und ich hoffe, dass man diesen Fehler nicht nochmal begehen wird, weil wenn du dir anguckst, wie eng das Rennen auch um Platz 3 wieder ist, kannst du aktuell, glaube ich, nichts ausschließen als Dynamo. Und deswegen hoffe ich, dass sie sich entsprechend straffen, die Leistung auf den Platz bringen und demnach nach langer, langer Zeit mal wieder den Sachsenpokal nach Elbflorenz bringen.
Robi, wir haben schon über den El Glasico gesprochen, den es gab im Thüringen-Pokal. Immer wieder herrliches Wortspiel. Schott Jena gegen Carl Zeiss, ging 2-0 für Carl Zeiss aus. Das andere Halbfinale hat Meuselwitz gewonnen. Souverän 6-1 beim Verbandsliga-Vertreter Thüringen-Weida. Finale steht schon vor uns, findet auf der Glaser-Kuppe statt in Meuselwitz und lautet Meuselwitz gegen Carl Zeiss Jena.
Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weswegen ich glaube, dass der ZFC den Rekord Pokalsieger und aktuellen Titelträger endlich mal ablösen kann. Wenn du dir die Pokalsaison vom ZFC Meuselwitz anguckst, werden sie der verdiente Sieger und ich glaube, die ziehen es diesmal.
War auch meine erste Tendenz, gerade weil ich auch das starke Meuselwitzer Heimspiel gegen Energie Cottbus teilweise gesehen und im Kopf habe. Ich halte aber dagegen. Ich sage, Carl Zeiss Jena wird sich der Bedeutung bewusst sein und alles auf dieses Finale am 25. Mai zum Finaltag der Amateure legen und dann auch in Meuselwitz gewinnen. Also ich gehe auf Carl Zeiss Jena.
Wäre dann schon der sage und schreibe 15. Titel für Carl Zeiss, also ein absolutes Brett. Zur Wahrheit zählt aber auch, dass du eben aktuell, eigentlich wenn du die höherklassigen Vereine siehst, kannst eigentlich immer nur um Jena, Meuselwitz oder Erfurt gehen, wenn der Pokalwettbewerb normal verläuft. Das ist auch Teil der Wahrheit. Letztes Jahr hatten wir eine große Überraschung beim Lübser Pilz-Landespokal. Und zwar hat der Rostocker FC zum allerersten Mal den Landespokal gewonnen und dann eben entsprechend durfte er auch im DFB-Pokal antreten. Ja, und der Rostocker FC hat sich aber sehr, sehr frühzeitig aus dem Wettbewerb verabschiedet, wird demnach nicht den Titel verteidigen können. Der Rekordsieger ist Hansa Rostock, die als Zweitligist auch nicht teilnehmen. Die werden also genauso wenig den Pokal gewinnen können. Und wer nach dem jetzt am Wochenende stattgefundenen Viertelfinale noch drin ist, ist aber der haushohe Favorit und aktuelle Spitzenreiter der Regionalliga Nordost, der Greifswalder FC.
Das ist der absolute Topfavorit. Das ist richtig, Robi. Ebenfalls im Halbfinale sind die TSG Neustrelitz aus der Oberliga, Spielvereinigung Torgelow Uckermünde und Kühlungsborn aus der Verbandsliga. Kühlungsborn übrigens 2-1 Sieger gegen den FSV Benfisch mit Ben Ehlers. Ben Ehlers somit leider nicht im Halbfinale, ist noch nicht ausgelost. Hier wäre vermutlich der Mainstream-Tipp der Greifswalder FC. Ich hätte trotzdem irgendwie Bock dagegen zu halten und zu sagen, die TSG Neustrelitz holt den Lübzer Pilzcup. Du bist wieder der Langweilige und gehst auf den GFC?
Ja, natürlich. Du, no risk, no fun. Deswegen gehe ich hier auf den Mainstream-Tipp, nachdem ich ja letztes Jahr so kläglich die Pokalwette, man muss dazu sagen, unsere Pokalwette war generell unterirdisch, wenn ihr euch erinnert an die unter euch, die schon länger Niki Taka hören, wir haben wirklich furchtbar getippt. Aber das spricht auch für den Wettbewerb, weil wir haben eigentlich letztes Jahr schön Mainstream-Tipps und eher auf, sagen wir mal, die erwartbaren Sieger getippt und hatten Außenseiter-Tipps, wo der Favorit gewonnen hat. Also wir lagen genau falsch rum. Ich bleib beim GFC für den Lübser Pilz-Landespokal.
Robi, wäre eigentlich Niki Taka auch mal ein Sponsorname für einen Pokal, so der Niki Taka Landespokal der Herren, oder bleibt der Pokal in Sachsen-Anhalt da unerreicht?
Der bleibt sicherlich unerreicht. Wenn man sich so durchguckt, wäre Brandenburg noch frei, was sich von unserer Herkunft anbieten würde, alternativ auch Thüringen. Die haben aktuell noch keinen Namenssponsor. Den mit Abstand schönsten Namenssponsor im Fußball-Osten hat aber der Landespokal in Sachsen-Anhalt. Dachbleche 24, Landespokal der Herren, hat stattgefunden am Wochenende mit auch, muss man sagen, 4 Favoritensiegen am Ende. Und Punkt.
Ja, und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, sicherliches Highlight im Dachbleche 24-Pokal war am Sonntag das Harz-Derby. Einheit Werdinger-Rode gegen Germania Halberstadt gab es vor Wochenfrist schon in der Liga, damals glaube ich noch 2-2 ausgegangen. War jetzt der VfB Germania erfolgreich, gewann in Wernigerode, zieht damit ins Halbfinale ein. 1200 Zuschauer, schöne Derby-Atmosphäre dort und Halberstadt hat es endlich mal geschafft. Die vergangenen beiden Jahre zweimal in Wernigerode oder gegen den FC Einheit gescheitert. Jetzt sind sie im Halbfinale. Noch dazu natürlich der HFC. Eine weitere Mannschaft aus Halle, der VfL 96 aus der Oberliga und der SSC Weißenfels. Man wird natürlich nicht am HFC vorbeikommen, wenn man den Dachbleche 24 Landespokal gewinnen möchte. Denkst du, es gibt eine Außenseiterchance, Robi?
Ich hatte ja letztes Jahr in dem Pokal auf den Außenseiter getippt. Bin damals auf Halberstadt gegangen. Das ist mir dann verwehrt geblieben, weil sie sich aber jetzt im Duell beim ehemaligen Pokalschreck FC Einheit Wernigerode durchgesetzt haben, gehe ich hier auf den Außenseiter-Tipp und sage, obwohl der HFC dann vermutlich immer noch unter Sreto Ristić, der ja auch zweimal in Folge den Pokal, den Landespokal gewonnen hat, erst mit den Kickers Offenbach und dann mit dem HFC, glaube ich trotzdem, dass hier vielleicht eine Sensation möglich ist. Und der VfB Germania alleine schon wegen der wunderschönen Hymne den Landespokal in Sachsen-Anhalt gewinnen kann.
Guter Punkt, Robi. Ich glaube oder vermute, dass natürlich auch das Saisonende in der dritten Liga dann ganz entscheidend ist für den Ausgang im Landespokal. Halle wird definitiv, also der HFC wird definitiv ins Finale kommen und dann natürlich, also wenn du dann abgestiegen bist und schon die Spieler sich um andere Vereine kümmern, dann wird es ein ganz, ganz schweres Pokalfinale. Das hat 2018 noch Energie Cottbus damals erlebt in Rathenow, glaube ich. Das ist ganz, ganz schwierig. Dementsprechend hoffe ich ja aber, dass der HFC nicht absteigt und dann auch mit einer positiven Atmosphäre und des Bewusstseins für das Geld dann auch das Finale ernst nimmt. Und deswegen tippe ich mal auf den hallischen FC, sage aber schon mit der Besonderheit, da muss die Klasse gehalten werden, wenn sie den Pokal auch gewinnen wollen.
Und damit sind wir durch. Erstmal mit den Landespokalwettbewerben, mit den Viertel- bzw. Halbfinals in den unterschiedlichen Regionen. Und Basti, ich glaube, alle da draußen können sich echt freuen auf diesen Pokaltag der Amateure. 25. Mai haben wir im letzten Jahr schon sehr angepriesen und ist wirklich eine sehr, sehr coole Umsetzung geworden, der eben den Landespokalen die entsprechende Aufmerksamkeit gibt, die sie auch verdienen. Und dazu laden wir euch herzlich ein, da auch entweder über einen Stream, über die ARD oder vielleicht sogar vor Ort im Stadion, das ist immer die allerbeste Variante, dem Ganzen beizuwohnen. Aber dazu ist ja auch noch das eine oder andere Spiel zu gehen. Und wir werden das weiter hier bei Niki Tucker am Rande begleiten. Und ihr habt's gemerkt, wir sind über das Tagesgeschäft der ersten drei Ligen und auch der Regionalliga Nordost ganz bewusst diesmal ein bisschen drüber weggesprungen, werden uns natürlich in der Folge in zwei Wochen und auch in der Folgezeit, wenn wir dann wirklich in die Crunch-Time der Ligen einbiegen, wieder sehr, sehr dezidiert damit auseinandersetzen. Aber wir wollen diese Folge nicht schließen ohne was war sonst noch so.
Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein Rotkäppchen-Sekt.
Ja, ich habe was Schönes gefunden und zwar das DFB-Team von Julian Nagelsmann, wir hatten es am Anfang der Folge schon mal kurz aufgegriffen, eine öffentliche Trainingseinheit durchführt. Das Ganze im Ernst-Abbe-Sportfeld. Also der DFB kommt nach Jena, trainiert dort eine öffentliche Einheit für alle, dann quasi die besten Spieler Deutschlands zum Anfassen. Keine Selbstverständlichkeit, freut mich für Jena und vor allem für die Zuschauer dann, die die Möglichkeit bekommen, dort dabei zu sein. Ich glaube auch kostenloser Eintritt, man muss sich nur registrieren. Also gern ran, um die besten Fußballer Deutschlands und die vielleicht zukünftigen Europameister mal live in Thüringen zu sehen.
Ja, in der Tat, da kann ich jeden nur dazu einladen und ich glaube, dass diese öffentlichen Trainingseinheiten, insbesondere kurz vor der EM, sehr, sehr gut sind und auch, denke ich, angenommen werden und gerade im Fußball-Osten freuen wir uns darüber sehr. Und worüber wir uns auch gefreut haben, ist, dass der aktuelle Top-Torschütze der Regionalliga Nordost, der by the way von keinem der Top 3 kommt, das ist Elias Löder, vor der Saison vom HFC mit viel Lob zu Carl Zeiss Jena gewechselt, führt aktuell für mich ein bisschen überraschend die Torschützenliste der Liga an. Und er hat noch eine andere Auszeichnung bekommen und die lustigerweise mit sehr, sehr viel Humor genommen. Er hat das Kacktor des Monats Februar erzielt. Ihr kennt das vielleicht, wird von Arndt Zeigler monatlich prämiert. Da sind wirklich immer absolute Blüten dabei. Und sein Tor gegen den SV Babelsberg 03 hat es tatsächlich geschafft, ist Kacktor des Monats Februar geworden. Und ich glaube, er müsste sich eigentlich diesen Pokal, was eine Kloschüssel ist, entsprechend teilen mit Luis Klatte, weil der hatte da, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr großen Anteil daran, packen wir euch in die Shownotes, guckt es euch gerne an.
Ja, was noch spannend war, das habt ihr sicherlich auch vermerkt, wenn ihr dem HFC treu seid, dass Patrick Hasenhüttl sein Karriereende bekannt gegeben hat. Patrick Hasenhüttl, Hasenhüttl kennt man, ja, richtig. Der Sohn von Trainer Ralf Hasenhüttl hat seine Karriere mit 26 beendet, war aktuell noch beim HFC als Stürmer, vorher auch dritte Liga gespielt, viele Vereine gehabt, war in Unterhaching, bei Türkgücü, war in Oldenburg, Klagenfurt, also das Vereinsregister sieht so ein bisschen aus wie bei Markus Ziesche als Spieler wohlgemerkt. Und jetzt hat er, wie gesagt, Patrick Hasenhüttl sein Karriereende bekannt gegeben und wird, das überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen nicht, Co-Trainer beim VfL Wolfsburg. Warum? Natürlich, weil sein Vater dort jetzt Cheftrainer ist, also mit 26 die Karriere beendet und setzt jetzt alles auf die Trainerschiene. Interessanter Weg.
Und wir befinden uns kurz vor der Europameisterschaft in Deutschland. Du hast die Trainingseinheit in Jena vom DFB-Team schon angesprochen. Und es gibt einen weiteren, mehr oder minder direkten Bezug zur Europameisterschaft. Ganz witzig. Und zwar, die EMs und WMs dieser Welt kommen ja in der Regel auch immer mit den klassischen Songs daher. Musst du mir gleich mal sagen, Basti, was dein Favorit der letzten Jahre war. Und der EM-Song, der offizielle EM-Song der Europameisterschaft 2024 wird gesungen gemeinsam mit One Republic von Leonie. Und Leonie ist nicht weniger als die Schwester von Corbinian Burger von Erzgebirge Aue. Also scheint eine durchaus talentierte Familie zu sein, die Familie Burger.
Also mein Lieblingssong, oder also wenn ich jetzt an ein großes Turnier denke und Deutschland und irgendwie einen Song, den ich dann wirklich cool fand, der bei mir geblieben ist, muss ich dieser Weg von Xavier Naidoo sagen, weil das ist irgendwie so. Das hat was mit Heim-WM zu tun. Das ist so ein bisschen, okay, das macht Sinn im Fußball, hey, steiniger Weg etc. Auch wenn ich jetzt Xavier Naidoo nicht mehr achten oder respektieren kann, mochte ich dieses Lied gerne und ist das so, was ich so ein bisschen als Verbindung zu einem Turnier gut finde.
Voll bei dir, weißt du auch. 2006 war auch was Besonderes für uns in vielerlei Hinsicht und das war ja damals auch gar nicht der offizielle Song, sondern es war der Song, der in der Kabine gespielt wurde. Und es war auch der Song, der für den wunderbaren Film Deutschland ein Sommermärchen im Prinzip der Titelsong war. Mein Highlight-Song, boah, es gab viele, ey, so Karneval de Paris 98 fand ich geil. Und ich fand aber, und finde es bis heute super geil, Waka Waka. Waka Waka. WM-Song Shakira von 2010 finde ich nach wie vor großartig.
Ja, aber nur das Video, ne?
Auch das.
Und mit Wacker Wacker möchten wir die aktuelle Folge abschließen. Freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir haben viele Derbys besprochen, wir haben die Landespokale besprochen und hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bleibt gesund, bleibt gewogen, zittert mit euren Clubs mit und dann sind wir sehr gespannt, was es in 14 Tagen Neues gibt. Und wir uns wieder hören bei Niki Tacker. Sportfrei.
Sportfrei.
Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.